Hallo, hier ist Thomas Dorsch von Fahrradio. Ich befinde mich in München auf der MakerBot, die erste Maker-Messe, kann das sein?
Ja, das ist die erste in Deutschland.
Ich spreche mit Manuel Leute, steht auf seinem T-Shirt. Und warum bist du hier?
Wir sind hier, weil wir 3D-Drucker vertreiben von der Firma MakerBot. Und wollen natürlich dabei sein bei der ersten 3D-Druckmesse.
MakerBot hat es erfunden?
Die waren mit vorne dabei, ja. Also das entstand alles durch die ganze Bewegung, dem Selberbau der 3D-Drucker. Und aus der Bewegung entstand auch MakerBot, ja.
Okay, und der erste MakerBot, kann ich mich so erinnern, der war das Holz?
Ja, das waren wirklich Sperrholzplatten, aus dem bestand einfach ja, das äußere Gehäuse. Und mittlerweile sind wir beim Stahlrahmen angekommen.
Aha. Cool, Stahlrahmen. Das passt ja zu Fahrrädern. Man kann sich also, wenn irgendwie eine kleine Plastikschraube von der Schaltung abgebrochen ist, die selbst drucken.
Ja, das ist möglich. Das Drucken ist es möglich. Ich brauche halt irgendwoher meine CAD-Daten, also einfach die Daten, mit denen ich dann die Schraube drucken kann.
Ja, aber gut, viele Leute können das ja, aber können eben nicht unbedingt drucken. Und der MakerBot, wer kauft den aktuell und wie viele? Gibt es da schon Zahlen?
Weltweit wurden schon etliche Tausend verkauft. MakerBot ist Marktführer in dem Bereich der Desktop-3D-Drucker, also der kleineren 3D-Drucker. Unsere Kunden sind zu 80% Industriekunden, angefangen von Ingenieuren, die Prototypen herstellen, Designer, Architekten, Modellbauer. Das sind so die Hauptkunden und immer mehr Privatleute stellen sich auch sowas zu Hause hin.
Also wenn man mal was anfassen will und nicht händisch machen will, nicht großartig eine Fräse anwerfen?
Da ist das genau richtig. Es geht ohne viel Sauerei, es geht ohne viel Know-how. Man muss ein bisschen sich einarbeiten, aber dann kann es eigentlich schon losgehen.
Und das kann ich mir ins Büro stellen, da gibt es keine giftigen Abgase?
Nein, also wir arbeiten erstens mit PLA, das ist ein Biokunststoff aus Maisstärke basierend. Der zweite Werkstoff ist ABS und auch der ist aber ungiftig, also der hat keine giftigen Auszünstungen oder ähnliches.
Und sind beide wetterfest?
Nein, PLA ist wetterfest, UV-beständig, ABS ist es weniger. Der wird spröde und ist dafür eher nicht geeignet.
Alles klar, aber das muss sich dann der Maker selbst überlegen, was er damit anstellen will.
Richtig.
Kommt noch mehr an Materialien?
Es kommt immer mehr. Also es gibt mittlerweile schon gummiartige Materialien. Es gibt Mischmaterialien, wo Holzpartikel mit drin sind, Metallpartikel mit drin sind, die mit unserem Verfahren gedruckt werden können. Es gibt andere 3D-Druckverfahren, wo die Geräte aber noch im mehrere tausend Bereich Anschaffungskosten liegen. Da ist schon so gut wie jedes Material möglich.
Ich sehe hier hinten so eine Rolle, wie bei einer Mixschweißmaschine, wo Draht runterkommt, Plastikdraht. Kann ich den Draht überall kaufen, bei Obi schon oder so, oder kriege ich den bei euch? Wie ist es?
Nicht ganz, also bei Obi gibt es noch nicht. Es gibt bei uns natürlich die Originalmaterialien von MakerBot, aber auf der ganzen Welt gibt es mittlerweile auch schon Hersteller, die es anbieten. In Deutschland, in Holland, also man kriegt es relativ gut her und in allen Farben.
Siehst du das bei Obi in ein paar Jahren?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn es wirklich mehr vertrieben wird, mehr in den privaten Bereich geht, sehe ich das auf jeden Fall.
Jetzt fängt es ja langsam an mit der Produktsicherheit und dem ganzen Copyright und allem drum und dran. Kriegt ihr da persönlich Ärger? Macht ihr euch Gedanken oder sagt ihr einfach, die Welt ist, wie sie ist?
Die Welt ist, wie sie ist. Tatsächlich, wir können nicht überprüfen, was unsere Kunden damit drucken. Es gibt Austauschplattformen im Internet, wo man selbst bestimmen kann, ob meine Artikel, die ich hochstelle, verkauft werden dürfen oder vertrieben werden dürfen. Copyright muss jeder selber wissen. Also man kann alles damit machen, was unsere Kunden damit machen, wissen wir nicht und haften wir natürlich auch nicht dafür.
Werdet ihr damit schon konfrontiert? Also bin ich der Erste, der das fragt?
Nein, sind sie nicht. Oder bist du nicht? Es ist wirklich ein großes Thema natürlich. Aber man kann sich wirklich abschützen, wenn man selber Sachen hochlädt ins Internet. Was dürfen andere damit machen und was nicht?
Okay. Ja, ich bin fürs erste Mal zufrieden. Und wie zufrieden seid ihr hier mit der Messe?
Sehr gut. Wir sind mit viel, viel weniger ja, Erwartungen hergekommen, weil es ist doch die erste. Man wusste nicht, was ist los, wen interessiert. Aber wir sind den zweiten Tag hier zu viert und sind eigentlich nonstop am, ja, beraten, am Gespräche führen. Wir sind sehr zufrieden.
Cool. Hast du gesagt, ihr seid in Stuttgart als Vertrieb?
Ja, richtig.
Und es ist ja eigentlich so eine klassische Autostadt und allem drum und dran. Aber okay, da wird viel 3D gedruckt, allerdings in größerem Stil dann für Prototypen wahrscheinlich auch. Aber ihr bedient kleinere, hast du ja vorhin schon gesagt.
Ja, wir bedienen auch größere. Also es kommt immer drauf an. Viele schaffen sich einen kleineren noch an, weil sie sagen, es ist einfach günstiger, die ersten paar Prototypen mit einem billigeren Gerät zu machen. Und erst wenn es dann an die endgültigen Prototypen geht, ja, nimmt man die teuren Maschinen.
Okay, bei billiger, was kostet der MakerBot und muss ich was selber bauen?
Selber bauen muss man nichts, die kommen schon fertig zusammengebaut. Der Replicator 2 liegt bei 2000 Euro netto. Und der Replicator 2X, der mehr, ein bisschen mehr kann, zweifarbig kann, zwei Materialien drucken kann, der liegt bei 2500 Euro netto.
Und wann können die Earl Grey? Nee, der Replicator ist doch aus der Enterprise.
Ach so, ja. Ach, den Tee
deswegen,
drucken.
Nee, einfach, wo geht es hin, das Ganze? Ich habe neulich mal angefragt, wie sieht es aus? Kann man Zucker drucken zum Beispiel, wenn
ja.
ich einen Hasen haben möchte oder sowas?
Ja.
Geht sowas?
Hinten in der Ecke drucken sie Kekse.
Ah,
ja.
Cool.
Also es liegt wirklich nur, was habe ich für einen Extruder drauf.
Und der MakerBot kann Kekse drucken?
Wenn man ihn umbaut. Also im Moment kann man wirklich nur mit Kunststoff drucken, weil er drauf gemacht ist. Aber es gibt Bastler und Tüftler, die alles Mögliche obendrauf bauen, um ja, auch Lebensmittel zu drucken.
Aha, schön. Super. Die Konditorei der Zukunft.
Ja, kann man so sehen.
Ich bin sehr gespannt, muss weiter, obwohl sie nicht riesig ist, die Messe, aber es ist hochspannend. Also, vielen Dank.
Ich sag danke.
Ciao.
Ciao.
Hallo, Thomas Dorsch nochmal von der Maker-Messe in München. Wir sitzen gerade Backstage. Die Messe ist knüppeldicke voll. Ich sitze hier mit Alex, dem Organisator oder einem der...
Dem Mitorganisator, so würde ich sagen. Also nachdem Nils Hitze die Idee im Wesentlichen online anskizziert hat, habe ich gesagt, das passt. Ich arbeite in einer Designagentur. Wir machen viel mit Produktdesign, beschäftigen uns auch mit 3D-Druck. Ich fand es grundsätzlich eine gute Idee, eine Maker-Messe aufzustellen und deswegen habe ich da gleich meine Unterstützung zugesagt.
Jetzt ist ja Maker kein deutsches Wort, der April-Scherz war gut, mit Machen.
Genau.
Ihr kommt, die Maker-Szene ist woher gewachsen oder?
Also es gab 2005 oder 2006 bereits in Amerika die erste Maker-Messe, die... ja, da allein aufgrund der Fläche natürlich sich leichter zusammenbringen lässt. Grundsätzlich ist es schwer zu sagen, wo es herkommt. Die FabLab-Bewegung, die auch einen sehr großen Teil ausmacht, kommt ganz ursprünglich die Idee wieder aus Deutschland, setzt sich natürlich in den USA aber sowas besser durch.
Und jetzt gibt es sicher den ein oder anderen Hörer, der nicht weiß, was ein Maker ist, aber er hat, also, aber es gehört, ist nicht nur, also hier gibt es viel 3D-Drucken im Kleinen, im Großen und wie in einem anderen Interview habe ich mit jemandem gesprochen, es werden Kekse gedruckt oder sonst wie, aber es ist nicht nur das, es ist auch tatsächlich Handwerken, selber machen und also weg vom Kaufen selbst.
Genau, also das Kaufen verbieten wir niemand, wollen wir auch niemandem schlecht reden, es geht nur darum, auch bewusst zu konsumieren, wenn ich einen Ersatzteil brauche, beispielsweise ein spezieller Lichtschalter. Meine liebste Story, die ich erzähle, ist eine sehr teure Spülung von einer Marke, die ich jetzt nicht nenne. Im Wesentlichen ist das so ein Plastik-Dingsi-Hebel, wie auch immer, der da kaputt geht. Aber wenn der kaputt geht, muss ich mir die ganze Spülung neu kaufen. Und das sind ein paar hundert Euro. Und wenn ich den jetzt einfach ausdruck, dann tue ich nicht nur mir was Gutes und meinem Geldbeutel, sondern auch der Umwelt. Es fallen nicht diese Transportwege an und so weiter. Und das Ziel ist ja natürlich nicht, dass in jedem Haushalt ein Drucker steht, auch wenn das cool ist, wenn mehrere einen haben, sondern also für uns ist so mittelfristig realistisch, es gibt die Kette Staples, die jetzt versuchen, überall 3D-Drucker aufzustellen, dass es wie in einem Copyshop im Prinzip läuft. Ich gehe da hin.
Staples, oder das sind diese
die Büroartikel Büromöbel, sowas verkaufen die, also ganz viel Schreibwaren und so weiter.
Und weil du jetzt sagst, mit Ersatzteilen drucken und so, das ist ja nicht ganz unproblematisch. Ich weiß, bei einer holländischen Kinderwagenmarke, da geht ein Teil immer kaputt. Und dann muss man das Ganze untergestellt kaufen.
Das Verschleißteil, das extra so angelegt ist.
Und dann muss man das Ganze untergestellt neu kaufen. Allerdings ist dieses Teil wirklich sicherheitsrelevant. Wenn das durchbricht, dann kann es dem Kind ernsthaft Schaden zuführen. Jetzt drucken sich die Leute sowas. Wird jemand, wo da was passiert, seines Lebens wieder froh? Oder wenn der das irgendwo vertickt? Wie
ihr seid? Ganz, ganz schwieriges Thema, weil es auch noch keine konkrete auf 3D-Druck bezogene Gesetzgebung gibt. Da ist natürlich einmal das Patent- und Gebrauchsmusterrecht anwendbar.
Auch weil du sagst, mit einer Spülung, jetzt haben die, ist ja vollkommen egal, ein millionenschweres Entwicklung und du baust es dir nach, weil es kaputt gegangen ist. Die wollen ja durch Aftersales auch verdienen und das Geld wieder reinholen. Nicht, dass ich jetzt Mitleid hätte mit den Leuten.
Gerade solche Teile, also es gibt ja geplante Obsoleszenz, nennt sich das ja im Fachbegriff quasi. Teile, die darauf ausgelegt werden, einfach kurz nach Ende der Garantie oder vielleicht auch mal kurz vorher kaputt zu gehen. Grundsätzlich, wenn ich es für den Privatgebrauch mache, darf ich alles machen. Das ist schon mal ganz wichtig. Sobald es kommerziell wird, ich das weiterverkaufen will, muss ich mich informieren und muss gucken, ob ich das darf. Im Normalfall erstmal nicht. Jedes Produkt, das bei uns in Verkauf kommt, ist geschützt. Aber beispielsweise, wenn ich jetzt sage, ich nehme da eine kreative Eigenleistung vor und kann das Teil sogar selber noch verbessern in der Konstruktion, dann wiederum ist es im Normalfall kein Problem. Ich darf nur nie sagen, es ist von der Marke. Also ganz wichtig ist, ich darf nicht so tun, als hätte ich mit der Marke offiziell was zu tun. Und ich darf es, wenn ich es 1:1 übernehme, halt nicht kommerziell nutzen und auch nicht bereitstellen.
Wobei wir gehen schon fast ein bisschen über das Thema raus, also in eine Diskussion, die man Stunden und Abende lang führen kann wahrscheinlich. Es geht um deine, eure Messe, die, so wie ich gehört habe, ziemlich gut ankommt. Und ihr bietet ja jetzt ein Forum auch für, ich habe gesehen, so freie Werkstätten zum Beispiel, wo jeder hin kann, dass sich nicht jeder so einen Drucker kaufen muss. Und jetzt hat er den Drucker, jetzt hat er aber keine Flex, um meinetwegen das...
Ja, oder was die viel haben, einen Lasercutter, jemanden, der löten kann, was auch nicht jeder kann. Die bieten viele Workshops an, man kann da frei hingehen und auch Geräte mitnutzen gegen einen Obolus. Also
an sich ein bisschen wie eine Volkshochschule, nur auf einer weniger institutionalisierten Basis?
Genau, oder? Das ist sehr wenig Institutionen.
Ja, wir wissen, was gemeint ist.
Genau. Grundsätzlich sind das immer irgendwie Freiwillige, die das machen. Und es läuft aber gut, weil der Bedarf einfach mit da ist, weil da auch Leute sagen, ey, ich will das hobbymäßig machen, aber jetzt selber eine Maschine anschaffen, lohnt sich ja für fast niemanden.
Eben, gerade auch wenn man jetzt in Großstädten lebt, die Mieten sind sackteuer. Und erstmal was zu kriegen, dann brauche ich eine eigene Werkstatt im Keller oder in der Küche oder sonst wie. Vielleicht die ein oder andere Familie möchte nicht, dass überall Maschinen rumstehen in den Zimmern. Und,
so offene Werkstätten bieten sich da einfach an, weil ich auch sagen kann, ich brauche nur einmal im Jahr was, weil ich meine Weihnachtskrippe beispielsweise irgendwie jedes Jahr selber konstruiere und dann gehe ich einmal im Jahr dahin und lasse das fertigen oder fertige das da und zahle dann einen gewissen Obolus für die Maschinennutzung einfach. Denk, das ist eine gute Alternative, wenn sich das auch durchsetzt. Also es braucht nicht jeder den 3D-Drucker zu Hause.
Mit der Messe, wo die typische Frage, wo geht ihr da hin? Wie geht's weiter? Wisst ihr das? Habt ihr schon Planungen für die nächste? Zieht ihr um aufs Messegelände oder kommen?
Also die große Entscheidung, die wir am Anfang getroffen haben, war, wir überlassen das keiner Messegesellschaft. Wir wollen das auch nicht zu professionell aufziehen, dass einfach die ganzen kleinen Projekte, die sich hier im Prinzip vorstellen, das einfach auch mitmachen, weil sie kriegen hier eine Bierbank und Tische erstmal und das ist keine große Hürde. Es ist auch, wenn jemand hier nur was vorstellen will und nichts verkauft, eben kostenlos. Das war uns wichtig.
Ach, tatsächlich? Keine Standmiete?
Genau, die Kommerziellen bezahlen, die mitverkaufen wollen. Aber das war uns wichtig, dass jeder, der wirklich was zu zeigen hat, dahin kann und das Finanzielle jetzt außer von der Anreise und so weiter erstmal kein Problem darstellt.
Also finanziert ihr euch durch die Sponsoren, durch die Eintrittsgelder?
Größtenteils durch die Sponsoren. Also wir hätten ohne die Sponsoren die Planungssicherheit nicht gehabt, das hier in der Tonhalle stattfinden zu lassen. Und uns war auch wichtig von der Öffentlichkeitswirkung und überhaupt das nicht in der Kultur-, Sport- und Allzweckhalle hinter Tupfing durchzuführen.
Ja, ja, klar. Das ist manchmal, wenn das einfach die Location nicht passt, ja, dann
ist es oft auch, die Nerds sind wieder unter sich und ja. Uns war wichtig, einfach auch nach außen zu zeigen, hey, es gibt Haufen Leute, die in den verschiedensten Bereichen was selber machen und bewusst konsumieren und einfach...
Weil du sagst, Nerds, ich bin hierher gelaufen und dachte mir, da laufen eine Menge Leute hin, aber die sehen ganz normal aus. Das sind coole Typen, also das sind keine Freaks, obwohl es hier natürlich, ich muss es sagen, es gibt
die Leute,
Steampunk die und es gibt und es gibt Modding und es gibt coole Sachen, also ich weiß nicht, wie viel Arbeit in den Computergehäusen drinsteckt zum Teil, ne? Aber ja, da wird ein Preis verliehen noch, oder wie war das?
Ja, es wird eins von diesen gemoddeten Gehäusen quasi live hier auf der Messe gemacht. Das wird verlost und es wird unter den Ausgestellten
ach, das waren die Voting. Flex, die ich vorhin gehört habe, kann das sein?
Das müssten die gewesen sein.
Ja, hier wird vor Ort gearbeitet und auch überall gedruckt an den Maschinen. Also es sind mehrere Hersteller ja da, wo jeder ausprobieren kann und angefixt wird.
Genau, uns war eben auch wichtig, es gibt ja einen Lötworkshop, es gibt auch Guerilla Gardening, Siebdruck, ganz viel selber nähen, ein Soft Circuits Workshop. Das ist im Wesentlichen, wenn ich Elektronik in meine Kleidung einpflanze. Erstmal natürlich experimentell, da steckt jetzt kein großer Nutzen momentan noch dahinter.
Ich habe auch eine Installation in irgendeiner Ecke gesehen.
Genau, es gibt eine Klanginstallation. Wir haben einfach versucht, das bunt zu halten. Wir haben die Part-Time-Scientists, die tatsächlich an einem Wettbewerb von Google teilnehmen und einen Rover entwickeln, der am Ende auf den Mond geschossen wird.
Wirklich?
Ah. Also das alles in ihrer Freizeit.
Ach, das waren die Jungs mit dem Google-T-Shirt, habe ich wen gesehen.
Es gibt noch andere Jungs mit dem Google-T-Shirt. Wir haben einen Drohnen-Hackathon, gesponsert von Google. Da haben wir so einen Quadrocopter quasi, 4 Rotoren hat das Ding. Und die haben das Ding einfach mal gehackt und geguckt, was man da erweitern kann oder was sich damit anstellen lässt. Wir haben einfach, unser Fokus lag im Wesentlichen da drauf, das Ganze möglichst bunt zu machen und möglichst viel zum Mitmachen eben zu haben. Klar, viele wollen auch erstmal nur gucken, boah, 3D-Drucker schon oft im Fernsehen gesehen, oft gehört, klingt auch spannend, aber die Hürde, bis man so ein Ding irgendwo in einem FabLab sich mal gezielt anschaut, ist einfach hoch und wir wollten einfach mal zeigen, was das kann. Und ja, der Erfolg in Besucherzahlen gibt uns sicherlich recht, dass das interessant für Leute ist.
Habt ihr schon zählbar?
Wir haben für gestern den Samstag vorsichtig gezählt, also wirklich vorsichtig, das, was wir nachweisen können, 1200 Besucher.
Das ist eine Menge.
Das ist eine Menge und es sind wahrscheinlich ein bisschen mehr. Genau.
Schön, ja, nach der Zukunft habe ich dich gefragt. Ihr guckt mal, soll es die dann vielleicht jährlich geben, so wie also, das klassisch ist oder ganz anders?
Im nächsten Jahr zu wiederholen ist uns wichtig. Also das wird auf jeden Fall stattfinden. Was noch so ein bisschen eine Vision ist, ist da auch, also Make Germany, was wir als Dachverband auch ins Leben gerufen haben, so ein bisschen Unterstützung zu bieten und einfach gleich optisch vom Design her schon was zu bieten und eine Marke zu bieten, die irgendwo auch nach der Veranstaltung spätestens einen gewissen Ruf hat, um andere dabei zu unterstützen, das in ihrer Stadt zu machen. Da ist jeder
aufgerufen, sich zu melden. Ihr seid jetzt nicht eben wie eine klassische Messe dann, dass ihr
wir sind keine Messegesellschaft und wir sind nicht geschlossen, sondern offen, wer uns helfen will, wer die Idee übernehmen will. Wir haben auch heute Besuch aus Portugal. Die planen auch eine Maker-Messe und die lassen sich jetzt quasi ein paar Tipps von uns geben auch und wir sind da komplett offen. Das geht also hier auch nicht um Profit, das sind bisher alles in der Planung Ehrenamtliche.
Also wenn jetzt jemand sagt, okay, er möchte bei sich im Ort, egal ob das jetzt Düsseldorf oder Freiburg ist
auch
oder
was sowas, Kleineres ist okay,
oder,
wenn das organisiert
oder hier
wird.
Irgendwo im Rahmen von einem Stadtfest oder sonst wo, keine Ahnung, wo Leute sind, wo Kinder sind. Ich habe hier auch Kinder gesehen, jetzt nicht ganz kleine, aber die waren begeistert vor den Robbys gesessen.
Die wollen das alles anschauen und ausprobieren und ja, wir haben dann eben auch die sage ich mehr bastlerischen Workshops, gerade auch auf Kinder nochmal, dass die auch wirklich ein Kind jetzt in einem 3D-Programm was konstruieren zu lassen, ist natürlich erstmal Blödsinn. Ja. Und deswegen, die sind auch beschäftigt hier und Eintritt frei für Kinder, das war uns auch wichtig.
Ah, ist gut.
Ja.
Nee, weil die Kinder müssen ja auch ein bisschen motiviert werden und weil die Eltern dann komplett abzuhängen, nur weil sie Kinder haben, können sie nicht mehr auf so eine Messe gehen.
Klar, und eigentlich ist es für beide interessant, ja. Und kenn's auch aus ganz vielen Fällen, wenn dann sich der Papa doch mal einen 3D-Drucker anschafft oder irgendwas in die Richtung macht, das Erste, was gedruckt wird, ist für die Kinder und die wollen dann eine rosa Krone, wenn es ein alles schon gehabt, dann werden eigene Kronen ausgedruckt oder eigene Autos entworfen und
da ist man natürlich so ein Chef in der Schule oder im Kindergarten.
Ne? Das ist total cool, weil man kann alles, was man sich ausdenken kann, den Papa konstruieren und drucken lassen.
Na gut, dann danke ich dir, wir machen einfach mal Schluss.
Ja,
sehr gern. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder auf einer Messe oder irgendwo anders. Du treibst dich auch sonst in. Es gibt ja auch andere Messen oder sonst wie. Du bist sonst auch unterwegs, was die Maker-Szene angeht?
Ich bin bisher geplant noch nicht groß unterwegs. Werde aber vermutlich in Zukunft häufiger mal irgendwo anzutreffen sein.
Okay, also heute im Podcast, morgen im Fernsehen.
Mal schauen.
Dein Name war?
Alex.
Und du hast einen Nachnamen?
Klarmann.
Alex Klarmann. Meiner ist Thomas Dorsch. Bis demnächst. Hallo, ich bin's wieder, Thomas Dorsch von der Make. Wieder mal stehen geblieben. Mir gegenüber steht, Doktor sehe ich, Dr. Rainer.
Richtig.
Dr. Rainer, ich sag Rainer. Rainer Wirth, Werkstattleitung beim?
Haus der Eigenarbeit in München am Ostbahnhof.
Coole Sache. Also der Fahrradfahrer kennt das Problem zu Hause. Er muss raus aus der Wohnung mit seinen Fahrrädern. Niemand will mehr die ganzen Teile rumliegen haben, egal wie schön sie sind und teuer sie waren, weil irgendwas umgebaut werden muss, neu konstruiert, sonst wie vielleicht auch was gedruckt oder gefeilt. Wohin in der Stadt? Kann er zu euch?
Wir haben offene Werkstätten in 8 Gewerken. Man kann bei uns einfach vorbeikommen, aufschlagen, losarbeiten. Die Gewerke sind Holz, Metall, CNC-Fräse, Schmuck, Buchbinden und Papier. Polstern, Textil, ich glaube, ich habe alle erwischt, Keramik fehlt noch, okay. Keine Mitgliedsbeiträge, keine Mitgliedschaften, man kommt einfach vorbei, hat eine Stundenmiete für die Werkstatt und hat bei den großen Maschinen auch noch Maschinenlaufzeiten, aber damit ist man bei uns dabei, hat Fachberatung von Profis, also vielen gelernten Kräften, auch Meistern und ist mit so gut wie jedem Projekt gut unterstützt.
Cool. Ihr seid in München und weil du jetzt das Thema Meister ansprichst, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, der Rainer hat wenig Zeit, hier ist die Hölle los, die ganzen Leute wollen hier mitarbeiten, aber wie ist es mit den Meistern, wie ist es mit dem Handwerk? Sind die angepisst, wenn ihr alles selbst macht oder machen die mit?
Die sind überhaupt nicht angepisst. Unsere Mitarbeiter, also die Kräfte in unserem Team, sind ganz viele bunte Vögel, die viele Standbeine haben, die teilweise als Künstler unterwegs sind und nebenher bei uns als Künstler-Handwerker Kurse machen, Fachberatung machen. Und der Kern von der ganzen Geschichte ist eigentlich der, dass wir die Lust und den Spaß und die Befriedigung am Selbermachen zu vermitteln versuchen. Dass ein Möbelstück, ein Fahrrad, ein technisches Gerät, was auch immer, mit noch viel mehr Befriedigung genutzt wird, wenn man weiß, das ist wirklich mit eigenen Händen gemacht.
Aber ihr kauft euch auch noch Sachen. Ihr geht auch mal wohin und kauft auch mal ein Möbelstück. Oder macht ihr alles selbst?
Ich selber, jetzt ganz privat gesprochen, bin an der Ent-IKEA-isierung meiner Wohnung und ersetze IKEA-Möbel durch handgearbeitete Kirschholzmöbel.
Ja, gut, aber manche müssen auch mal anfangen. Erst mal IKEA kaufen, drauf sitzen und dann selbst machen. Ja? Das ist ja okay. Und weiteres.
Ja, na klar.
Nee, weil es ist nämlich so, dass wir natürlich die Guten sind und auch andere leben lassen wollen beim Fahrradio. Das geht euch auch so, nehme ich
an. Das geht uns ganz genauso. Die Kunden, die wir haben, ist natürlich ein Riesenspektrum. Das geht an, was die Projekte angeht. Das geht an bei Regalbrett abschneiden. In einer Minute sind sie wieder weg. geht hin bis zum anspruchsvollsten Möbelbau, bis dahin, dass wir einen Ingenieur haben als Kunden aus einem DAX-Unternehmen, der baut ein Kraftwerk für sein Eigenheim, ein Solarkraftwerk, komplett selber bei uns. Der fräst Dampfturbinen, Schaufeln und so weiter. Wir haben ganz junge, 4-5-Jährige, die bei uns Kindergeburtstage machen.
Tatsächlich Kinder auch?
Kinder auch. Wir haben Senioren bei uns. Wir haben wohlbestallte, wohlhabende Kunden, die ganz theoretische Berufe haben, einen Ausgleich zu diesen theoretischen Berufen haben, wieder mal Material in den Händen spüren wollen. Auf der anderen Seite des Spektrums haben wir Obdachlose, die bei uns dies oder jenes Kleines machen. Also wirklich ein riesiges Spektrum. Wir verstehen uns als Bürgerhaus, bei dem alle willkommen sind.
Cool. Ja, wir haben ausgemacht, wir sprechen 5 Minuten. Du hast noch eine halbe Minute Zeit, um deine Fahrradbegeisterung rauszulassen. Du hast ein Fahrrad oder mehrere? Oder?
Also ich schraube, seitdem ich über die Tischkante gucken kann. Das hat begonnen mit einem Opa-Fahrrad von meinem Großvater mit diesen alten weinroten Schläuchen, bei denen ich das Flicken gelernt habe. Ich selber sammle alte Fahrräder, also 20er bis 50er Jahre, habe natürlich auch ein Programm von Rennrad, Mountainbike, Single Speed, Pedersen, USW.
Wo stellst du die hin? Hast du da ein Museum oder spielt die Maschine mit, die Familie mit?
Es spielen meine Nachbarn mit. Ich habe ein Kellerabteil zugemietet zur monatlichen Miete einer Rotweinflasche. Damit ist mir auch anheimgegeben, was mir dieser Keller wert ist. Ich kaufe für meine Nachbarn so teure Weine, wie ich sie nicht selber trinke. Aber dort habe ich eben ein bisschen Raum, wo ich unterstellen kann.
Wunderbar, freut mich. Das war Weiner Wirt.
Aus dem Haus der Eigenarbeit in München. Tausend Dank.
Coole Sache, danke auch. Hier ist Thomas Dorsch wieder von der Make in München, die erste Maker-Messe. Jetzt bin ich gerade dem Karl auf die Schuhe getreten. Wollte ich gar nicht. Wir haben uns ein bisschen hingesetzt. Er hat mächtig um die Ohren. Hier ist richtig viel los. Karl, du hast den Fabster entwickelt oder erfunden, produzierst ihn. Sag mal kurz, was du magst und wer du bist.
Ja, also ich bin Karl und ich habe ein Unternehmen in Bayern zwischen Regensburg und Nürnberg und dort beschäftigen wir uns seit über 20 Jahren eigentlich mit der additiven Fertigung. Das heißt, der größte Teil ist der Bereich, wo wir für unsere industriellen Kunden technische Prototypen machen, auf verschiedenen Maschinen, aus Kunststoff, aus Metall und zwar alles bis zur Serie. Und sobald die Serie ist, ist das nicht mehr unser Geschäft. Und eigentlich möchten wir mit diesen Maschinen nicht bloß Prototypen machen, sondern richtig Produkte. Um richtig Produkte machen zu können, muss die Qualität besser werden und muss der Preis sinken. Und deshalb haben wir eine Firma gegründet, in der wir professionelle 3D-Drucker entwickeln. Und wie der Zufall so will, haben wir auch noch eine Softwarefirma. Und bei diesen Hobby-3D-Druckern ist es so, dass die mechanisch nicht besonders kompliziert sind, sondern dass da eigentlich nur um Software geht. Und dann haben wir uns entschlossen, dass wir mit unserem Software-Know-how einfach so einen 3D-Drucker bauen und am Markt bringen. Und genau das machen wir jetzt.
Das Ganze ist, ihr seid quasi Marktbegleiter, Mitbewerber, Konkurrent, wie auch immer man es nennt, zum MakerBot, ist das so richtig? Ihr habt ein ähnliches Produkt?
Ja, es ist so, dass unsere Maschinen im Prinzip ähnliche Kunden ansprechen. Aber wir sind als Unternehmen ganz anders strukturiert.
Was habe ich als Kunde davon, dass ihr anders strukturiert seid?
Uns gibt es in 10 Jahren auch noch.
Das klingt gut. Will ich jetzt nicht kommentieren, weil der Markt irgendwie gerade abgeht, umbricht, wie auch immer. Bei MakerBot habe ich gehört, sie sehen sich im Baumarkt irgendwann. Seht ihr euch im Baumarkt?
Ja, das ist eine schwierige Frage, die wir für uns auch nicht geklärt haben, ob wir besser im Mediamarkt oder besser zum Baumarkt passen.
Aber auch preislich geht es in die Richtung.
Preislich sind wir heute dadurch, dass das so getrieben wird von dieser Open Community, preislich schon so auf einem niedrigen Niveau, dass das eigentlich ein ganz großes Problem ist, weil eigentlich sind die Maschinen alle zu günstig. Eigentlich müssten die in der Preisliga von 3.000 bis 6.000 Euro liegen und weniger in der Preisliga 1.000 bis 2.000. Und das hemmt natürlich die Entwicklung mittelfristig extrem.
Ihr produziert hier in Deutschland?
Ja.
Und mit der die Software ist aus eurem Haus und ich habe gerade einen 10-Jährigen, glaube ich, gesehen. Mhm. Wie viel muss ich können, um die zu bedienen?
Naja, die 10-Jährigen sind ja nicht weniger klug als die 20-Jährigen oder 30-Jährigen. Im Prinzip ist es sehr, sehr einfach, wenn man ein paar Grundprinzipien verstanden hat. Aber jeder erarbeitet sich diese Grundprinzipien natürlich ein bisschen anders. Und ich denke, daran mangelt es momentan noch ein paar einfache Schulungshandbücher, ein paar einfache Schulungsveranstaltungen, dass die Technologie für viele greifbar wird. Und es dauert sicher noch ein, zwei Gerätegenerationen, bis das wirklich ganz, ganz einfach zu bedienen ist. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei den Kameras. Heutzutage kann jeder ein Bild machen, weil die Helligkeit, die macht die Kamera einfach, wie hier bei so einem iPhone. Da werden halt 5 Bilder gemacht mit unterschiedlicher Helligkeit und nachher rechnet die Software die richtige Helligkeit raus. Und diese 3D-Drucker, der Fabster, das sind mehr Geräte, die mit der Fotografie von vor 20 Jahren vergleichbar sind. Waren. Also eine Spiegelreflexkamera hat ungefähr genauso viel gekostet, wie so ein 3D-Drucker heute kostet. Man musste wissen, was eine Blende ist. Man musste wissen, worum es geht bei der tiefen Schärfe. Man musste sich noch überlegen, wie macht man das mit den Motiven, dass die am Foto richtig wirken. Und exakt in dieser Situation sind wir bei der Drehdruck heute.
Also geht es da auch ein bisschen drum, jetzt wenn ich zum Beispiel dran denke, Kindern in der Grundschule schon so einen 3D-Drucker hinzustellen, ist das okay oder sollen die lieber erstmal lernen, wie Sachen wirklich funktionieren, wie die Welt aufgebaut ist, wie Blumen wachsen?
Ja, interessante Frage. Unser Reseller in Singapur arbeitet ganz viel mit Schulen zusammen und zwar auch im CAD-Bereich. In Singapur lernen 11-Jährige 3D-CAD zu programmieren. Und zwar nicht nebenher, weil ein engagierter Lehrer da ist, sondern es ist Standard. Denn die bilden die Eliten von morgen aus. Und sowas in Schulen zu geben, ist dann weniger eine Frage von Spaß und Hobby, sondern es ist eine Frage, sichern wir unsere Zukunftsfähigkeit damit. Und insofern ist es eine sehr politische Frage. Ich habe da eine Meinung dazu, aber wie gesagt, meine Meinung bezüglich Politik ist da, glaube ich, gar nicht ganz so wichtig. Ich fände es auf jeden Fall ganz gut, wenn es unsere Drucker haben.
Okay, das ist das eine natürlich, aber das Handwerkliche, fällt es unter den Tisch?
Ja, das Handwerkliche hat natürlich auch was mit der Notwendigkeit zu tun. Es ist einfach Fakt, dass Jungs wahnsinnig gern vom Computer sitzen und irgendwelche Spiele spielen mit unglaublichem Eifer und Engagement und andere Sachen weniger gern tun. Man kann es gut heißen oder nicht gut heißen, das ist auf jeden Fall Fakt. Und die handwerklichen Fähigkeiten, die nehmen sich ja ab, weil einfach der Bedarf nicht mehr da ist. Heute kann jeder Auto fahren, aber wenn er es nicht reparieren muss, kann. Das war vor 30 Jahren anders. Da hat es halt mal ab und zu Pannen gegeben und da musste ich diese Kompetenzen haben. Die brauche ich halt heute nicht mehr.
Also, man nimmt die Welt, wie sie ist, und schau, dass man das Beste draus macht. Es ist nicht das Schlechteste, was ihr macht.
Nö, ich glaube, das ist natürlich ein Ding. Es gibt mehrere Lebenswirklichkeiten und jeder muss sich da schauen, wie er gut zurechtkommt. In seinem sozialen Umfeld natürlich.
Ja. Okay, ein was noch. Euer Drucker kommt im Paket, das passt wunderbar unter den Christbaum. Was kostet er?
Unser Drucker kostet bei uns im Webshop 1700. Und auf Messen gibt es manchmal Sonderangebote, Messerabatte und ein paar Reseller von uns haben auch ab und zu ein bisschen bessere Preise. Aber er passt auf jeden Fall sowohl optisch als auch von der Größe super unter dem Christbaum.
Auf welchen Messen stellt ihr aus?
Ja, die nächste Messe in Deutschland ist die FabCon. Und dann sind wir natürlich auf internationalen Messen durch die Reseller vertreten.
Alles klar, dann vielen Dank für das
Interview. Danke dir, Thomas. Tschüss.
Ciao. Hallo, ich bin's wieder, Thomas Dorsch von der Make in München. Langsam wird hier aufgeräumt. Ich bin am Stand von der Dingfabrik, hat gerade noch den Alex erwischt. Alex, Dingfabrik in Köln übrigens. Und der Alex wird mir hoffentlich ein bisschen Näheres erzählen. Er ist Gründungsmitglied dieser Organisation. Er wird mich dann berichtigen, wenn ich das falsche Wort verwendet habe, und wird mir hoffentlich ein bisschen erzählen, was man da machen kann, was da passiert. Und ja, jetzt halte ich einfach mal die Klappe. Alex.
Ja, grüß dich erstmal.
Hi.
Genau, wir sind hier auf der Make Munich mit einem kleinen Stand von unserem Verein. Die Dingfabrik in Köln ist ein gemeinnütziger Verein, der eine offene Werkstatt, aber auch ein Fab Lab und ein Hackerspace gleichermaßen abbildet. Das heißt, wir haben das typische Handwerkzeug, um Holz zu bearbeiten, Metall zu bearbeiten, aber auch 3D-Drucker, Lasercutter und Platinen werden bei uns entwickelt, Software gefrickelt. Das tolle Programm.
Ja, jetzt kostet ja so ein Laserschneider, ein 3D-Drucker kostet ja alles Geld. Wer zahlt das?
Meistens sind das entweder Dauerleihgaben von Mitgliedern oder Leuten, die uns nahestehen und das Konzept toll finden und es gerne unterstützen. Im Fall des Lasercutters, den wir auch selber gebaut haben, haben wir das Geld zusammengesammelt. Wir haben einfach gesagt, wir sind eine Gruppe von Leuten, die das Ding haben wollen. Wer hat denn so viel Interesse daran, als dass er auch Geld oder Arbeitszeit investieren möchte? Haben genug Leute gefunden und so konnten wir das dann stemmen. So gehen wir auch in der Regel vor, wenn es um größere Anschaffungen geht. Lasercutter war da mit Abstand das Größte, aber die 3D-Drucker haben auch Mitglieder bei uns privat in Workshops zusammengebaut oder sich gekauft und dann in den Verein gestellt, weil sie sagen, selber könnten sie die nicht hundertprozentig auslasten. Und sie bleiben ja weiterhin im Zugriff.
Ja, die Auslastung ist eben die Sache. Mancher hat eine Wahnsinnsidee, braucht unbedingt einen neuen Gepäckträger für sein Fahrrad, hat eine Überidee, die Industrie macht es nicht, er will ihn selber bauen. Bis der sich eine Werkstatt anschafft, kann der zu euch kommen?
Der kann definitiv zu uns kommen. Also es ist sogar laut Satzung bei uns erlaubt, gewerblich zu arbeiten, solange der Vereinsbetrieb nicht gestört wird. Das heißt also, solange alle anderen noch weiterhin ihre Sachen machen können, die nicht gewerblich sind, darf ich auch gewerblich arbeiten. Ich dürfte sogar die Kleinserie fertigen, also ab allem darüber hinaus ist es einfach unsinnig, aber das ist durchaus erlaubt, ja.
Ah ja, also jetzt für irgendein Start-up, wie auch immer, der mal ein bisschen probieren will nebenbei, will mal jemand meinen Kram oder einen Prototypenbau macht, einfach zu Hause keine Kapazitäten hat, der ist bei euch willkommen.
Der ist herzlich willkommen. Also für die allerersten Prototypen, denke ich, sind wir sogar ein recht guter Ort. Nicht nur zuletzt wegen des Werkzeugs, sondern vor allen Dingen auch wegen der Leute, die dort sind. Man kann sich sehr gut austauschen, die Ideen abprüfen, was andere davon halten. Das Schöne ist halt auch, dass wir recht breit aufgestellt sind. Man wird bei uns sowohl einen Elektroingenieur finden, ich meine damit jetzt noch nicht mal den, der studiert hat, sondern auch der, der es einfach nur so kann. Davon gibt es ja genug Leute, aber auch den Maschinenbauingenieur, genauso aber auch die Sozialpädagogin, die vielleicht nochmal eine ethische Perspektive mit einbringt. Oder jemand, der sich mit Pflanzen auskennt und sagt, versuch das Ganze doch mal mit Hanf.
Ja, klar, es ist so mit den... Manche, auch ich, habe ein bisschen einen ganz kleinen Vorbehalt, wenn ich mir so vorstelle, okay, ich benutze alles miteinander, mit anderen. Wer räumt auf?
Alle, hoffentlich. So, es funktioniert. Wie das immer so ist bei Gemeinschaften, man kann sich das ja auch vorstellen, wie eine große WG funktioniert es mal mehr und mal weniger. Aber das Schöne ist ja, dass es eine Gemeinschaft ist, die ein gemeinsames Ziel hat. Und das ist es eben, dort arbeiten zu können. Der eine hat ein anderes Ordnungsverständnis als der andere. Das ist ein ganz üblicher Konflikt, mit dem man umgehen muss. Aber das ist nicht so, als dass einen das jetzt vollständig lähmen würde. Also es kann gearbeitet werden.
Bin ich Mitglied bei euch oder zahle ich nach Stunden?
Du kannst bei uns Mitglied werden. Dann hast du auch die Möglichkeit, nach einer kurzen Vertrauensphase einen Schlüssel zu bekommen und damit rund um die Uhr Zugang zu haben zur Werkstatt, was auch gerne genutzt wird. Du kannst aber auch an einem Freitag vorbeikommen. Das empfehlen wir eigentlich allen, die sich für die Dingfabrik interessieren. Freitagsabends ab 19 Uhr, wirklich auch jeden Freitag, kann man reinschauen und beim Bastelnachmittag mitmachen. Historisch ist der Name Nachmittag. 19 Uhr ist ja eher der Abend und in der Regel wird es dann auch eher die Nacht. Aber da ist die Nutzung der Werkstatt sogar kostenfrei. Also da kann ich wirklich vorbeikommen, anschauen, ist da was, was ich gebrauchen kann für mein Projekt, kann mich mit Leuten unterhalten, kann aber auch unmittelbar beim ersten Termin schon was mitbringen und auch umsetzen, wenn ich das möchte.
Okay, und man muss da nicht aus Köln sein, ihr nehmt auch Düsseldorfer?
Wir nehmen auch Düsseldorfer und Düsseldorfer nehmen auch uns Kölner, das kann ich aus Erfahrung sagen.
Und in eure Räume, habt ihr die selbst angemietet, habt ihr mit der Stadt was gemacht? Ihr seid alte Hasen, habe ich vorhin gehört, mit 3 Jahren gehört ihr schon zur zur alten Riege der Maker oder sehe ich da was falsch?
Also
oder ist es nur der Name? Vielleicht gab es das schon früher, hieß es nur anders?
Das würde ich sogar mal schwer vermuten. Vielleicht ist die Neuerung noch stärker darin liegend, dass die Leute sich jetzt zum Basteln treffen. Ne? Früher hat man es vielleicht dann eher im Kämmerlein gemacht oder in der Nachbarschaft und das nicht nach außen getragen. Unser Konzept ist ja deutlich offener. Und es ist gleich, wer kommt, jeder ist herzlich willkommen. Und dieses Teilen ist, glaube ich, schon ein neuer Aspekt. Und wir waren 2010 zeitgleich mit Berlin das zweite, dritte FabLab in Deutschland. Also zweite, / dritte FabLab.
Gut, das ist natürlich schon so, gerade im urbanen Umfeld. Jetzt, wenn einer ein Eigenheimchen hat, im Keller seine Maschinen hinstellt oder so, ist das was anderes, als wenn ich eine kleine Mietswohnung habe und der Familie auf den Keks gehe, weil meine Sachen überall rumliegen. Das
ist nicht umsonst ein Großstadtphänomen, ja.
Und nochmal zu der Miete. Ihr habt damit angefangen und habt eine Location gesucht, oder?
Die hat sich ganz gut ergeben. Die Idee, überhaupt mal über einen FabLab in Köln nachzudenken oder so eine Art offene Werkstatt irgendwie, wo man Prototypen bauen kann, wir hatten auch gar keine genaue Vorstellung, als die Idee aufkam, entstand im Coworking Space, der auch recht frisch gegründet war damals in Köln-Deutz. Und dort haben wir dann festgestellt, naja, vielleicht interessieren sich noch andere für das Thema. Wir laden mal ein zu so einem offenen Gesprächsabend. Haben 3 Tage vorher das über Facebook, Twitter und den Blog vom Coworking Space verbreitet und an dem Abend waren 25 Leute da, von denen die meisten schon deutlich mehr Ahnung davon hatten, was eigentlich ein FabLab ist und wie man sowas gestalten kann und gründen kann und wie man einen Verein auch dann gründet. Und wir hatten damals so die naive Zielsetzung, naja, wir machen eine Google Map auf und sammeln darauf Orte in Köln, wo man gut Sachen umsetzen kann, wo man mal ein Fahrrad reparieren kann, wo man Material kaufen kann, wo man auch mal an Industriequalität rankommt, denn Baumarkt ist ja auch immer nur das Ende der Fahnenstange. Und dann haben wir gesagt, sind genug Leute, um einen Verein zu gründen. Das Interesse ist auch da, machen wir es doch einfach. Ursprünglich hätten wir ganz gerne schon eine große Fabrikhalle gehabt. Zumindest war das meine damalige Vision. Aber da war natürlich aus finanziellen Gründen auch gar nicht dran zu denken. Und neben dem Coworking Space waren aber noch 70 Quadratmeter Bürofläche frei, in der wir uns frei ausbreiten konnten. Ja, und dann haben wir recht zeitnah den Mietvertrag unterschrieben und mieten das jetzt an. Und das ist auch der Grund, warum wir einen Mitgliedsbeitrag erheben. Also der Mitgliedsbeitrag deckt eben genau die Miete, die Nebenkosten und dann noch so Kleinstverbrauchsmaterial wie eben Toilettenpapier und Reinigungsutensilien und mal einen Staubsaugerbeutel.
Manche haben ja ein bisschen Probleme mit Vereinen und Vereinsmeierei und allem drum und dran. Und hier dann alles organisiert und jeder für irgendwas zuständig. Manche wollen einfach nur ihr Ding machen und okay, sie zahlen vielleicht einfach, aber der Rest, da wollen sie einfach in Ruhe gelassen werden. Gibt es da verschiedene Engagementstadien oder von den Leuten oder sind die alle irgendwie voll dabei?
Natürlich, wie in jedem Verein. Also was wir schon versuchen ist, diese ganzen Arbeiten, die halt anfallen, sei es nun Pressearbeit, Anfragen von Studenten, die dann fragen, ob sie mal vorbeikommen können und was lasern können und so weiter. Diese Mails müssen einfach beantwortet werden und das macht ja auch nicht immer Spaß, vor Ort dann zu sein, deutlich mehr als eben solche Mails zu beantworten. Also das versuchen wir über Mailinglisten halt zu verteilen. Dadurch haben wir schon mal diese ganze Kommunikationsschiene auf mehrere Schultern auch aufgeteilt. Es gibt nicht einen Ansprechpartner, der dann irgendwann überlastet zusammenklappt. Bei Messeorganisationen gilt halt derjenige, der sich's auf die Fahne schreibt und es durchziehen will, der kann dann die anderen mit motivieren. Er fährt in der Regel auch spätestens auf den letzten Drücker tolle Unterstützung. Da kann man so ein bisschen auch ins Unreine planen. Also ich mache das mittlerweile sehr gerne so, dass ich sage, naja, auch wenn ich jetzt einen Monat vorher noch keine Zusagen habe, ich weiß, die Leute kommen hinterher mit. Und deswegen muss ich die auch nicht einfordern und das auf einer Liste niederschreiben. Also wir leben das gepflegte Chaos.
Und macht Spaß.
Schon, ja. Also hin und wieder wird es einem natürlich auch mal mit der einen oder anderen Angelegenheit zu viel, aber dann tritt man ein bisschen kürzer und jemand anderes tritt wieder an die Stelle. Oder bestimmte Dinge finden dann auch nicht statt. Also wenn eine Einladung zu einer Messe wie jetzt nach Make Munich kommt und sich keiner findet, der sagt, ich kann das betreuen, ich möchte das betreuen, dann muss man halt auch ehrlich sagen, na, dann kann es der Verein in der Art und Weise nicht leisten und wir müssen es ja auch nicht tun. Ne? Also wenn diejenigen, die das hier nicht machen, keine Freude daran hätten, dann hätte es für uns auch gar keinen Sinn.
Wenn jetzt jemand nicht aus Köln ist, von unseren Hörern, Fahrradio sendet ja weltweit, Und jetzt sagt, Mensch, cool, sowas will ich, sowas, vielleicht traue ich mir es zu, vielleicht will ich es anfangen. Könnt ihr euch auch fragen, wie mache ich sowas?
Klar, wir kriegen auch hin und wieder Besuch von FabLabs. Mittlerweile gibt es ja auch einige deutschlandweit, die ebenfalls alle als Ansprechpartner fungieren. Also wenn ich vorhabe, selber ein FabLab zu gründen, dann macht es durchaus Sinn, sich mal den ein oder anderen Space anzuschauen und mit den Leuten dort zu reden. Denn man kann da sicherlich viel Erfahrungswissen auch nutzbar machen. Und in der Regel ist die ganze Community sehr kommunikationsfreudig. Also man hilft sich gerne und findet es eigentlich toll, wenn jemand anderes ebenfalls dann Freude daran hat und was anfängt und auf die Beine stellt.
Cool. Cool. Finde ich gut. 10 Minuten ist eine schöne Strecke. Ruckzuck verplaudert. Vielen Dank, Alex, dass du mich informiert hast und uns. Und ja, wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg mit eurem Laden, euch allen. Und ja, sagt tschüss.
Ja, vielen Dank fürs Interview und schöne Grüße an die Hörer.
Tschüss. Ciao.